Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frohsinn auf Radio Froh 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Im April startet eine ESA-Mission zum Jupiter. Der Verein Digital Courage aus Deutschland klagte gegen die Fingerabdruckpflicht auf Personalausweisen und Georgien ist ins Visier von Russland gerückt. Durch die heutige Sendung begleitet Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nora Niemetz. Im April soll eine Raumfahrtmission zum größten Planeten in unserem Sonnensystem starten, dem Jupiter. Das Projekt der Europäischen Raumfahrtagentur ESA wird die drei größten Eismonde und die Magnetfelder des Jupiter-Systems untersuchen. Die Ergebnisse werden auch in Deutschland und insbesondere am Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ausgewertet werden. Ulrich Köhler ist Planetengeologe an dem Berliner Institut. Radio Ginseng sprach mit ihm über die Mission.
Die Mission hat ja den kurios klingenden Namen JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer Mission. Welcher Wissenssaft wird denn dann dort zusammengemixt?
Naja, wenn Sie also das Wasser als Saft des Lebens betrachten, dann kann man mal grob sagen, dass ein wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Aufgabe von JUICE darin besteht, Wasser an den Jupitermonden Europa, Ganymed und Callisto unter der eisigen Oberfläche nachzuweisen. Wir ahnen oder sind uns ziemlich sicher, dass es das bei all den drei Monden geben wird. Und wo Wasser ist und die Temperaturen erträglich sind und die Mineralstoffe vorhanden sind, stellt sich eben immer die Frage, ist dort vielleicht auch Leben möglich? JUICE wird kein Leben nachweisen können an diesen Monden, aber es wird sehen können, ob die Voraussetzungen dafür da sind. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Mission.
Ja, bevor wir nochmal über die Bedeutung der Mission reden, eine Frage zum Ablauf. Zunächst wird die Sonde ja erst einmal, also sowieso ewig unterwegs sein und dann auch mehrere Swing-By-Manöver durchführen. Was ist das und was passiert dabei?
Da ist ihm recht. Also das ist wirklich lang und tatsächlich werde ich als bald 60-Jähriger dann nicht mehr die Früchte dieser Mission miternten. Aber das ist eben so in der Raumfahrt, weil die Entfernungen im Weltall groß sind. Der Jupiter ist 730 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt und die Erde nur 150. Da muss man eben gucken, wie man mit raumfahrttechnischen Mitteln, sprich mit wie viel Treibstoff wie weit kommt und ein bewährtes Mittel, Treibstoff einzusparen, der eben halt auch Masse hat und angetrieben werden müsste, um aus dem Erdschwerefeld rauszukommen, spart man eben ein, indem man ganz nahe an den Planeten im inneren Sonnensystem vorbeifliegt, also solche Spiralbahnen fliegt durchs innere Sonnensystem. Im Fall von JUICE sind das vier Bahnen. Dann kann man praktisch die Energie anzapfen von diesen Planeten und beschleunigen, so dass man am Ende dann die richtige Geschwindigkeit hat, um dann doch irgendwann mal, und das wird im Jahre 2031 der Fall sein, im Jupiter-System anzukommen.
Die Sonde fliegt dann in das Jupiter-System und will auch vor allen Dingen die Monde erforschen. Was ist das Besondere an diesen Monden? Vielleicht können wir mal bei Europa anfangen. Das ist ja der kleinste und wir sind ja eine europäische Mission. Was ist dort das besonders Interessante bei Europa?
Ja, das ist schön, dass also gerade wir Europäer jetzt zu Europa fliegen auf einem ganz anderen Weg, als man sich das vielleicht so gemeinhin denkt. Und Sie haben recht, also Europa war schon damals, als die beiden Voyager-Missionen Ende der 70er Jahre von der Erde gestartet sind und dann am Jupiter vorbeigeflogen sind, hat sich herausgestellt, das ist ein sehr interessanter Himmelskörper. Also er ist ganz glatt, hat fast keine Krater, hat eine blau schimmernde Oberfläche aus blankem Eis, überzogen mit Brüchen und Gräben und Aufwerfungen, sodass da schon damals der Verdacht aufkam, da ist irgendeine Kraft im Inneren, die dafür sorgt, dass Wasser unter der Oberfläche nach außen gedrückt wird, weil sonst wären Krater zu sehen. Krater sind immer ein Maß für das Alter einer Oberfläche. Also hat Europa eine junge Oberfläche, die durch immer wieder auf die Oberfläche gedrücktes Wasser aus dem Inneren erneuert wird. Und das hat sich dann auch bestätigt, als die Galileo-Mission der NASA, an der wir auch beteiligt waren, Ende der 90er Jahre angekommen ist. Und man hat mit Modellrechnungen gezeigt, dass durch die große Anziehungskraft des Jupiter einerseits Gezeitenkräfte auf den Mond Europa und auch auf die anderen Monde, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, ausgeübt werden und gleichzeitig Resonanzeffekte bestehen, weil die drei innersten Monde des Jupiter, da gehört dann auch noch Io dazu, ein vulkanisch aktiver Mond, umkreisen in vielfachen den Planeten selber. Also während Ganymed eine Runde macht, macht Europa zwei Runden und macht Io vier Runden um den Jupiter. Und dann stehen die immer wieder wie einer Perlenkette aneinandergereiht und das übt eben auch Anziehungskräfte aus. Und so wird dieser Mond durchgewalkt und das Wasser am Einfrieren gehindert.
Weiß man denn, woher das viele Wasser kommt und warum ausgerechnet Europa so viel Wasser hat?
Das lässt sich eigentlich relativ leicht erklären, denn bei der Entstehung des Sonnensystems war es einfach so, dass die schwereren Elemente, die die junge Sonne noch umkreist haben, sich eher im inneren Sonnensystem zu festen Körpern verbunden haben. Das sind dann unsere erdähnlichen Planeten mit festen Oberflächen, mit silikatischen Mineralen wie Olivin und wie sie alle heißen, die aus Silizium, Aluminium, aus Magnesium und aus Eisen und so weiter bestehen. Und das sind dann eben der Merkur, die Venus, die Erde mit ihrem Mond und der Mars. Und leichtere, flüchtigere Elemente und Moleküle hat es nach außen getrieben in dieser Scheibe, die die junge Sonne umgeben hat und haben weiter draußen leichtere, vergleichsweise leichtere Himmelskörper erzeugt, nämlich den Jupiter mit seinen Monden dann eben auch, den Saturn, den Uranus und den Neptun. Und noch weiter draußen kommen dann noch die Kometenreservoire, die auch zu großen Anteilen aus Wasser bestehen. Und das Wasser ist eben praktisch früh mit da so weit rausgedriftet und hat sich dann natürlich, weil die Sonne sehr viel schwächer ist, an der Oberfläche zu Eis gewandelt und hat eisige Oberflächen geschaffen. Aber wie gesagt, wenn im Inneren dieser Körper noch Energie herrscht, dann kann dieses Eis eben auch flüssig gehalten werden. Und das sehen wir eben im Jupiter-System.
Ist das dann bei Callisto, bei dem Mond, genauso wie bei Europa?
Da wissen wir es tatsächlich nicht so ganz genau. Die Modelle sagen, dass es wohl so ist. Aber wenn es dort Wasserreservoire hat, dann sind die sehr viel tiefer unter der eisigen Kruste zu finden. Auch hat sich Callisto nicht so entmischt, wir sagen dazu differenziert, in Kern, Mantel und Kruste, sondern scheint ein irgendwie so ein unvollendeter Körper ein bisschen zu sein, der relativ früh erstarrt ist und seine geologische Aktivität eingestellt hat. Da sehen wir dann zum Beispiel auch sehr viele Krater, was für eine alte Oberfläche spricht. Das heißt also, wenn dort Wasser im Inneren ist, was die Modellierer vorhersagen, dann drückt das nicht mehr nach außen, weil einfach die Kruste oder die Gesteinsmasse zu dicht ist, dass es einen Weg da finden würde.
Dann schreiten wir doch mal auf den Monden weiter voran. Dann kommen wir zum größten Mond, zu Ganymed. Er ist ja sogar etwas größer als der kleine Planet Merkur, wenn auch leichter. Was kann man denn auf Ganymed finden?
Ja, Sie haben da jetzt auch was angesprochen, eben woher wir diese Informationen eben auch haben. Aufgrund der Bahnbewegungen um Jupiter wissen wir um das spezifische Gewicht dieser Körper. Also wie viel Gramm pro Kubikzentimeter wiegen die? Und das ist eben sehr viel leichter als bei der Erde und sogar noch beim Mond. Und daher weiß man eben auch, dass Ganymed nicht nur aus Gestein bestehen kann, sondern eben auch Wasser haben muss, das ja bekanntlich 1 Gramm pro Kubikzentimeter wiegt. Da scheint es eben auch so zu sein, dass in größerer Tiefe unter einer dicken Eiskruste und dann beginnend mit dem Mantel irgendwo in mehreren 100 Kilometern Tiefe ein Ozean vorhanden sein könnte. Da ist es natürlich sehr viel schwieriger nachzuweisen, dass dieser Ozean existiert. Allerdings haben wir da ein schönes kleines Hilfsmittel, das wurde auch schon ganz am Anfang angesprochen, wir messen die Stärke der Magnetfelder vom Jupiter, das sehr stark ist. Und ein ganz kleines, leichtes Magnetfeld an Ganymed, das wissen wir eben auch aus der Galileo-Mission noch. Und diese beiden Magnetfelder interagieren, die wechselwirken, wenn der Mond Ganymed den Jupiter umkreist. Und aufgrund der Form und der Richtung der Feldlinien und der Stärken, die schwanken, lässt sich eben auch ableiten, dass es im Inneren von Ganymed einen Ozean eigentlich geben muss, weil in diesem Ozean sind Ionen, also Moleküle und Mineralstoffe, denen ein Elektron fällt und dadurch natürlich elektrisch leitend wird. Und wenn etwas elektrisch leitend wird, dann wechselwirkt das eben mit Magnetfeldern. Und das haben wir schon bei Ganymed damals an der Galileo-Mission gesehen. Und das will man natürlich jetzt mal ein bisschen genauer vermessen.
Die Sonde selbst wird aber auf den Monden nicht landen.
Sie wird nicht landen, aber sie wird Landestellen suchen. Also wir haben ein Kamerasystem hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemeinsam mit italienischen Kollegen entwickelt. Das heißt Janus. Und das soll hochaufgelöste Bilder zunächst mal von der Ganymed-Oberfläche machen, aber auch bei den Vorbeiflügen an Europa nach möglichen geeigneten Landestellen suchen. Wenn sich das nämlich bewahrheitet, dass dieser Ozean auf Europa ganz, ganz knapp an der Kruste dran ist. Wir vermuten, dass die Eisdecke an manchen Stellen nicht mal einen Kilometer dick ist, vielleicht 10 Kilometer im Schnitt oder sowas, dann würde es sich lohnen, mal auf Europa zu landen. Das wäre natürlich ein Projekt in weiterer Zukunft, in 30er Jahren, vielleicht auch erst in den 40er Jahren, um zu sehen, was wir schon beobachtet haben, dass es nämlich Mineralstoffe auf der Oberfläche von Europa gibt, die möglicherweise darauf hindeuten, dass es dort Lebensformen unter der Eiskruste in diesem Ozean hat und dann eben Spuren auf der Oberfläche hinterlassen haben, wenn immer mal wieder Wasser durch diese Spalten nach oben gedrückt wird.
Dann kann ich mir vorstellen, dass Science-Fiction-Autoren bei dem Wort Wasser auf den Jupitermond gleich die Story sehen, ja, Wasser, Voraussetzung für das Leben, dort können wir landen, da können wir eine Station aufbauen auf dem Weg in den interstellaren Raum für die Menschheit. Aber das sind ja Zukunftsträume, die ja nicht in den 30er Jahren, sondern wahrscheinlich erst im nächsten Jahrhundert überhaupt eine Rolle spielen könnten.
Naja, Träumen ist immer erlaubt, ganz klar. Und stellen Sie sich vor, wenn wir vor 100 Jahren dieses Gespräch geführt haben und Sie hätten mich darauf angesprochen, ja, man müsste doch auch mal irgendwann auf dem Mond landen und dort herumspazieren, da hätte ich gesagt, ich halte das für nicht sehr realistisch, dass das im 20. Jahrhundert passiert. Und siehe da, es ist 1969 passiert. Aber die Raumfahrt ist eigentlich so, was die Technik, die dann angewandt wird, sehr konservativ ist. Das heißt, es wird immer nur ein Schritt nach dem anderen getan, um eben sicherzugehen, dass das, was man tut, auch funktioniert und bei den hohen Kosten, die damit verbunden sind, eben dann zuverlässige Ergebnisse liefert, beziehungsweise sobald dann eben auch Menschen im Spiel sind, dass man dafür sorgt, dass diesen Menschen keine allzu große Gefahr ausgesetzt sind, sondern eben dieses Ziel erreichen könnten. Wir tun uns ja schon schwer, in diesen Jahrzehnten Menschen zum Mars zu fliegen, was der Mensch ja auch anstrebt, nachdem er auf dem Mond war. Es gibt eigentlich von keiner Raumfahrtagentur ein ausgeklügeltes Konzept, wie man das denn jetzt wirklich umsetzen würde, geschweige denn, dass dafür die Mittel und Gelder schon bereitgestellt würden. Und so ist es gar nicht so sicher, dass wir vor Mitte dieses Jahrhunderts mit Menschen zum Mars fliegen würden. Und dann wäre es nochmal ein sehr, sehr viel größerer Schritt, mit Menschen zu den Jupitermonden zu fliegen. Ob das je stattfindet, halte ich für denkbar, aber zunächst mal für ausgeschlossen. Denn die Raumfahrt ist ein schon sehr konservatives Feld der Technik. Man tut immer nur das, von dem man weiß, dass es funktioniert. Und die nimmt tatsächlich nicht immer die am weitesten entwickelte Technik mit, sondern man nimmt die mit, von der man weiß, dass sie zu 100% funktioniert. Ob das Kameras sind, Sensoren oder eben halt dann auch die ganze Infrastruktur, die bei Astronauten notwendig wäre. Und das zu entwickeln, das würde sehr viel Zeit und Geld beanspruchen. Und dass wir dann in den interstellaren Raum gehen, da muss man einfach immer sagen, das Sonnensystem ist klein, auch wenn es da Abstände von Hunderten von Millionen Kilometern gibt. Aber der interstellare Raum, der ist groß. Also der nächste Stern allein, der auch Planeten hat, die ihn umkreisen, Alpha Centauri, Proxima Centauri, der ist über 4 Lichtjahre entfernt. Und ein Lichtjahr, das sind eben 10 Billionen Kilometer etwa.
Und wenn wir gleich mit Warp 4 anfangen?
Ja, ich als Geologe sage ich immer, wenn ich Vorlesungen und Vorträge halte, in Stuttgart beispielsweise oder jetzt erst vor kurzem in Münster zu den Studenten, entwickelt ihr mal Raketenantriebe, die einfach ein bisschen schneller sind. Aber selbst überlegen Sie, selbst wenn wir auf dieses Zehntel der Lichtgeschwindigkeit kommen, dann bräuchten wir statt 4 Lichtjahren bräuchte man dann eben 40 Jahre, bis man an Alpha und Proxima Centauri ankommen würde und nochmal 40 Jahre zurück. Und dann fängt schon die Diskussion an mit Generationenraumschiffe. Und da mag einer von der Erde vielleicht noch freiwillig einsteigen mit seiner Frau und dann bekommen die Kinder, dann sagen die Kinder nach 12 Jahren, so war das nicht ausgemacht. Wir wollten da eigentlich nicht wirklich mitfliegen und uns da praktisch aus dieser schönen Erde verabschieden und ewig warten, bis wir da zurückkommen, vielleicht auch erst unsere Enkel.
Ja, das ist der nächste Plot dann für eine Story, die Revolution im Raumschiff. Die Reisedauer ist auf 8 Jahre angelegt und die Sonde wird dann auf Ganymed zerschellen.
Also nach jetzigem Plan ist es so, dass diese Mission vielleicht hinten raus noch etwas Treibstoff hat, um etwas länger Ganymed zu beobachten. Das würde sich dann bis ins Jahr Ende des Jahres 2035 erstrecken. Dann allerdings wird die Sonde fachgerecht entsorgt und auf Ganymed zum Absturz gebracht, sodass sie dort zerschellt. Und sie wird also auch die Reise antreten, möglichst ohne Keime von der Erde. So ganz hundertprozentig kann man das, glaube ich, nicht. Ich bin da kein Spezialist. Aber Planetary Protection, also der Schutz von unserer Planetenwelt vor Keimen und Mikroorganismen, die wir von der Erde mitbringen, das ist ein großes Thema in der Raumfahrt. Das zum einen aus ethischen Gründen, man möchte die anderen Himmelskörper nicht mit sowas kontaminieren, also vereinfacht ausgedrückt versauen. Man möchte aber auch zukünftigen Forschergenerationen natürlich nicht sozusagen in die Suppe spucken, dass die dann ein anderes Ergebnis bekommen, nur weil wir da in den 20er, 30er Jahren dieses Jahrhunderts vergessen haben, unsere Raumschiffe schön sauber auf den Weg zu bringen.
Wie kann man sich das vorstellen, dass man ein Raumschiff dann frei von solchen Kleinstlebewesen hält?
Ja, man kriegt das also hin, indem man in sogenannte Thermalkammern geht. Das gibt es nicht viele auf der Welt. Eine zum Beispiel bei der ESA in Noordwijk in Holland und eine andere beim Hersteller Airbus in Toulouse. Dort hat man in diesen Thermalkammern die Möglichkeiten, eben alles unter sterilen Bedingungen dann zu erhitzen und die Instrumente sind so ausgelegt, dass sie das aushalten und die Elektronik, danach testet man natürlich alles nochmal, aber dann wird es eingepackt und praktisch versiegelt zur Startrakete, ist in dem Fall eine Ariane 5, nach Kourou gebracht, da oben drauf gesetzt, Deckel drum und dann geht's los eben aller Voraussicht nach am 14. oder 15. April diesen Jahres.
In welcher Form sind denn die Wissenschaftler Ihres Instituts, also des Instituts für Planetenforschung, an der Mission beteiligt oder beteiligt gewesen?
Ja, wir haben das Privileg, dass wir 2 Instrumente von den 10 Instrumenten, die auf JUICE zum Jupiter fliegen werden, in Mitverantwortung und in voller Verantwortung bauen dürfen. Das eine ist eben die schon erwähnte Kamera Janus, die natürlich irgendwo so das Auge dieses Systems ist, wo wir dann später ganz, ganz großartige, hochaufgelöste Bilder der Mondeoberflächen, aber auch von Jupiter bekommen werden. Und das andere Instrument, das nennt sich GALA, das ist das Ganymede Laser Altimeter, also ein Höhenmesser, der mit Laserstrahlen oder aus der Zeit, die verstreicht, wenn ein Laserpuls auf die Oberfläche geschossen wird und dort reflektiert wird und wieder im Teleskop aufgezeichnet wird, praktisch den Abstand der Sonde zu Ganymed misst. Und da wir die Position des Raumschiffes ganz genau wissen, können wir dann sagen, dort ist ein Berg, dort ist ein Tal. Und so entsteht eben mit vielen Millionen von diesen Laserschüssen, es sind 5 pro Sekunde, entsteht aus der Umlaufbahn dann ein ganz präzises topografisches Modell von Ganymed. Und das verrät uns eben auch viel über zum einen die dynamischen Vorgänge, ob dieser Ganymed von Jupiter und den anderen Monden durch diese Gezeitenkräfte und Resonanzeffekte verformt wird. Und zum anderen eben halt über die geologischen Vorgänge, die die Oberfläche einst gebildet haben. Und dann gibt es andere Instrumente noch, da gibt es wissenschaftliche Beteiligungen, die haben aber andere Einrichtungen gebaut, zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen, in Italien, in Frankreich, in Schweden. Also es ist ein großes europäisches Projekt, die bisher größte europäische Planetenmission überhaupt.
Sie selbst sind Planetengeologe. Nun hat man von Geologen gemeinhin so eine Vorstellung, dass sie mit Hammer und Eimer irgendwo in den Bergen unterwegs sind, irgendwelche Steine sammeln. Das ist natürlich jetzt etwas vereinfacht gesagt. Das geht bei Ihnen ja gar nicht. Sie können ja nicht auf die Planeten jetzt und auf die Monde einfach hinfliegen. Aber angenommen, Sie könnten es. Welchen Planeten hätten Sie denn gern aus der Nähe besucht?
Ja, welchen Planeten oder auch welchen Mond? Welchen Mond? Das ist eine schwierige Frage. Ich bin nach wie vor ein großer Fan der Mondgeologie, aber tatsächlich ist der Mars sehr spannend. Mit dem habe ich mich die letzten 15 Jahre sehr intensiv beschäftigt, weil wir da eben auch eine Kamera auf einem ESA-Orbiter haben, der den Mars umkreist. Aber jetzt kommt wieder die Venus groß in Mode und einmal sanft auf der Venus landen, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, und dort den Vulkanismus zu untersuchen, der dort herrschte und vielleicht sogar noch in manchen Ausprägungen existent ist, das wäre, glaube ich, also die reizvollste Aufgabe der Planetengeologie in diesen Jahren.
Ja, da müssen Sie natürlich den Druck aushalten und die Temperaturen und die Schwefelsäure auch noch.
Das ist richtig. Die Venus ist raumfahrttechnisch sehr schwierig anzusteuern und es gelangen zwar damals mit den Venera-Sonden der Sowjetunion 7 Landungen, aber der Luftdruck ist eben 100-mal so hoch wie auf der Erde und dann werden diese Kapseln sehr schnell zerquetscht und das bedeutet natürlich auch für die astronautische Raumfahrt, dass ja nicht unmöglich ist sowas. Also unmöglich gibt es nicht dieses Wort, aber eben sehr, sehr schwierig und unter extrem hohem Aufwand. Bei gleichzeitig 460 Grad Celsius da auf der Venus zu landen, das wird so schnell nicht passieren.
Zu hören war der Planetengeologe Ulrich Köhler vom Institut für Planetenforschung in Berlin. Er sprach über die bevorstehende Jupiter-Mission, die im April 2023 startet. Der Verein Digital Courage setzt sich seit 1987 für Grundrechte und Datenschutz ein. Seit August 2021 müssen Fingerabdrücke im Personalausweis gespeichert werden. Der Verein findet das übergriffig und undemokratisch und hat dagegen Klage eingereicht. Wenn biometrische Daten einmal erhoben werden, besteht zwangsläufig ein Risiko für die Datenlecks und Missbrauch der Informationen. Julia Witte von Digital Courage berichtete gegenüber Radio Korax von ihrer Argumentation bei der Anhörung vor 2 Wochen und was ein Erfolg vor dem Gericht bedeuten würde.
Wieso klagt ihr ganz konkret gegen diese Pflicht zur Speicherung von Fingerabdrücken auf Personalausweisen?
Ja, ich würde sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten. Eins der stärksten für mich ist, biometrische Daten haben halt eine ganz besondere Qualität. Wir alle kennen Datenlecks. Es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwo irgendwas dann doch abfließt, was eigentlich nicht hätte sein sollen oder dürfen. Wenn es jetzt meine E-Mail-Adresse betrifft, meine Handynummer, im schlimmsten Fall sogar vielleicht meinen Wohnsitz. Also wenn irgendwas passiert und ich sehe mich irgendwie bedroht oder verfolgt aufgrund dessen, dann kann ich all das im Zweifelsfall wechseln. Ja, also ich kann sogar meine Bankdaten wechseln, wenn es da ein Problem gegeben hat. Meine Fingerabdrücke, wenn die mal irgendwo gelandet sind, wo sie nicht hätten landen sollen, kann ich nichts machen. Denn meine Fingerabdrücke kann ich natürlich mein Leben lang nicht loswerden. Das heißt, die Fingerabdrücke machen uns ein Leben lang kontrollierbar. Und das ergibt natürlich dann wiederum im Anschluss ganz, ganz viele Probleme. Also ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt heute noch optimistisch bin und sage, okay, die haben sich Mühe gemacht, da eine ganz sichere Verschlüsselungstechnologie nach heutigem Standard anzuwenden, dann heißt das natürlich, gut, also sicher heute ist natürlich dann vielleicht schon völlig überholt und unsicher und längst geknackt in 10 Jahren. Ja, also es gibt da viele, viele Probleme und abgesehen davon ist es für uns auch natürlich so ein bisschen ein Grundsatzding. Also Fingerabdrücke abgeben. Ich glaube, die meisten denken da erstmal an, ja, irgendwie so an Verbrecherkarteien, an ich werde erkennungsdienstlich behandelt. Und ich finde das vom Grundsatz her einfach keine schöne Haltung vom Staat seinen BürgerInnen gegenüber. Also zu sagen, mal so prophylaktisch, gibt jetzt mal bitte jeder seine Fingerabdrücke ab, weil könnte ja sein, dass wir die dann irgendwie mal in Zukunft gut gebrauchen können. Also da fließen für uns ganz, ganz viele Argumente zusammen.
In Zukunft gut gebrauchen können ist auch schon so ein Stichpunkt, auf das ich gerade kurz noch einsteigen würde. Was ist denn die Argumentation gewesen für die Einführung von dieser Pflicht zur Speicherung auf so etwas wie den Personalausweis, was ja nochmal eine andere Stufe ist als ein Reisepass, mit dem man dann auch außerhalb der Europäischen Union reisen würde zum Beispiel?
Die Argumentation war natürlich trotzdem Fälschungssicherheit. Sie wurden offiziell eingeführt zur Fälschungssicherheit. Das Argument ist eigentlich noch ein bisschen mehr um 3 Ecken gedacht. Offiziell wurde argumentiert mit der Freizügigkeit. Also die Idee war sozusagen, wenn ich jetzt festgesetzt werde an einer Grenze, weil man sich nicht ganz sicher ist, ob die Person auf dem Personal, also ob ich wirklich zu diesem Personalausweis gehöre, ob das irgendwie zusammenpasst, weil das Foto sieht mir nicht mehr ähnlich oder so, dann werden da im sozusagen, wurden in der Vergangenheit, mussten dann irgendwie Anforschungen angestellt werden, Anfragen. Gibt es hier wirklich eine Julia Witte und ist sie wirklich berechtigt, diesen Personalausweis zu führen? Und in Zukunft kann man dann einfach seinen Fingerabdruck auflegen, okay, Übereinstimmung, so gebongt, kann es weiterreisen. Das ist dieses Argument der Freizügigkeit. Das heißt also, ja, es geht um Fälschung und ja, das halten wir erstmal für völlig unverhältnismäßig. Denn also zu den Fälschungen, es gibt natürlich immer unterschiedliche Zahlen. In den letzten Jahren sind die auch nicht so aussagekräftig, weil es aufgrund von Corona eh sehr viel weniger Reisetätigkeit gegeben hat. Aber alle Zahlen, die ich bisher gesehen habe, liegen dann doch eher im niedrigen dreistelligen Bereich. Und das gegenüber 370, 380, kann man auch mal nicht so ganz genau sagen, aber mehr als 350 Millionen EU-Bürger, die jetzt also ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, um da ein bisschen mehr Fälschungssicherheit zu erreichen. Ja, das steht für mich in überhaupt gar keinem Verhältnis. Dazu kommt, dass auch das mit der Fälschungssicherheit so eine Sache ist, denn was wird da eigentlich überprüft? Der Fingerabdruck wird auf dem Chip abgelegt. Das heißt, überprüft wird im Moment eigentlich nur, passt dieser Fingerabdruck, der auf dem Chip ist, zu der Person, die jetzt gerade diesen Personalausweis mit sich trägt. Das sagt aber natürlich erstmal eigentlich noch nichts darüber aus, ob ich dann tatsächlich Julia Witte bin und ob ich tatsächlich berechtigt bin, diesen Personalausweis zu führen oder ob ich tatsächlich jetzt deutsche Bundesbürgerin bin. Es sagt nur, ja, hier gibt es ein Match, dieser Fingerabdruck auf dem Ausweis und dieser Fingerabdruck dieser Person passen überein. Das heißt, das stellt das Ganze eigentlich in so eine Reihe, also es wird hier verwendet eigentlich einfach nur als so eine Art Sicherheitsmerkmal. Falls es mal irgendwann dann eine sehr gute Fälschungswerkstatt gibt, die es schafft, das zu knacken und auch einen beliebigen Fingerabdruck einer beliebigen Person auf einen gefälschten Ausweis zu bringen, dann ist das Ganze ad absurdum geführt. Und diese Fingerabdrücke wurden eigentlich nur verwendet als, ja, wie ein x-beliebiges Sicherheitsmerkmal, also wie ein Hologramm oder ein Wasserzeichen oder so. Das heißt, man wirft hier also quasi unsere biometrischen Daten in den Ring, um in diesem Wettrennen zwischen Fälschungswerkstätten und Staaten, die den Personalausweis ausgeben, so einen kleinen Vorsprung zu haben.
Ein kleiner Vorsprung, der jetzt vielleicht auch wieder in Frage gestellt wird. Ihr wart jetzt bei der mündlichen Anhörung und durftet als klagende Partei da eure Argumente vorbringen. Aber auch die EU-Kommission und der EU-Rat haben jeweils Stellungnahmen dabei abgegeben. Wie lief denn jetzt diese Anhörung ab?
Also es haben noch mehr eine Stellungnahme abgegeben. Der EU-Rat war dort, genau die Kommission. Das EU-Parlament war auch dort und dann die Regierung von Spanien und Belgien. Die alle haben bei dieser mündlichen Anhörung ihre Argumente vorgetragen. Die waren auch alle erstmal geschlossen gegen uns. Das haben wir schon erwartet, weil es vorher auch schon schriftliche Stellungnahmen gegeben hat. Und da war das Bild ein ganz ähnliches. Die Anhörung ist trotzdem sehr gut für uns gelaufen. Also wir sind ziemlich optimistisch, weil die Richter doch sehr, sehr offen für unsere Kritikpunkte waren. Und die Richterinnen und Richter, also es waren ja 15, das ist so die größte Besetzung, die es beim EuGH gibt. Die allermeisten Fälle werden verhandelt von 5 RichterInnen. Und jetzt war es die große Kammer mit 15 Leuten in dunkelroten Roben. Also es war schon echt beeindruckend. Und die haben die anderen dann doch auch am Ende hin ganz schön in die Zange genommen, würde ich sagen. Also es war vor allem ein Richter dabei, der sehr, sehr, sehr kritische Fragen gestellt hat, auf die dann oft auch keine richtigen Antworten kamen. Jetzt möchtest du bestimmt ein Beispiel haben.
Ja, ich wollte gerade nachfragen nach einem Beispiel.
Genau, es geht dann jetzt zum Beispiel so ein bisschen weiter tiefer juristisch rein. Es gibt eine Stelle in dieser EU-Verordnung, die Speicherpflicht für alle EU-Staaten vorschreibt. Und an dieser Stelle, das ist quasi eine riesige Hintertür. Diese Stelle lässt explizit zu, dass die Fingerabdrücke, die bevor sie dann auf dem Chip abgelegt werden, ja erstmal von den Behörden genommen wird. Ne? Also erstmal muss ich ja zu Bürgeramt oder was auch immer, was das dann für eine Behörde bei mir vor Ort ist, hingehen, da meinen Finger aufs Lesegerät packen, dann werden die Fingerabdrücke genommen und werden ja dann erstmal dort irgendwo lokal gespeichert. Und da gibt es so eine Art Lücke im Gesetz, die sagt, naja, wenn es andere EU-Gesetze gibt oder andere Gesetze in den Mitgliedstaaten, dann dürfen diese Fingerabdrücke jetzt auch für andere Zwecke genutzt werden. Also irgendwann greift dann wieder eine Löschfrist. Nach spätestens 90 Tagen, wenn ich meinen Personalausweis dann abgeholt habe, müsste mein Fingerabdruck wieder gelöscht werden. Aber innerhalb dieser 90 Tage, wenn es irgendein anderes Gesetz gibt, dass da dann sozusagen dazwischen grätscht, dann kann in dieser Zwischenzeit mein Fingerabdruck auch irgendwo anders hinfließen und zu irgendetwas anderem genutzt werden. Und das ist natürlich ja, eine Riesenkiste, und da ist der Richter, hat er mehrfach nachgebohrt, wie das sein kann, und dass es ihm ja doch sehr merkwürdig vorkommt, dass sozusagen die EU-Kommission von 350 Millionen EU-Bürgerinnen die Fingerabdrücke besorgt, damit die Mitgliedstaaten dann die nach Gusto verwenden können. Ich glaube, so war seine Formulierung im O-Ton. Und daraufhin konnte niemand so richtig eine befriedigende Antwort geben. Ich glaube, es kam dann sowas wie, na ja, diese nationalen Gesetze, die das dann verwenden, die müssten natürlich dann schon auch irgendwie was zu tun haben mit Freizügigkeit und Reisefreiheit. Also unserer Meinung nach dürfen die dann nicht so ganz frei verwendet werden. Und da kam dann irgendwie das Fazit des Richters, das ist ja schon auch eine sehr schwache Einschränkung.
Ja, vor allem, wenn es dann auch gar nicht rechtlich geregelt ist, oder?
Also es muss rechtlich geregelt sein, aber es kann sozusagen irgendein anderes Gesetz geben in irgendeinem Mitgliedstaat, das sagt, keine Ahnung, wenn dieses und jenes passiert, dann dürfen die Geheimdienste überhaupt per se mal alle Daten haben. Also das, ne, hängt dann ganz davon ab, was in welchem Mitgliedstaat, was es dann noch so für Gesetze gibt. Und das ist halt eine riesige Hintertür, die ganz, ganz gruselige Sachen möglich macht.
Grundsätzlich ist es ja auch gar nicht so selten, dass praktisch allein, wenn die rechtliche Möglichkeit da ist, das dann auch tatsächlich genutzt wird, gerade beim Thema Geheimdienste jetzt schon angesprochen. Diese Anhörung war ja jetzt erstmal so ein Argumentenaustausch. An der Stelle ist schon mal interessant zu hören, dass das aus eurer Perspektive auf jeden Fall gut lief. Wie geht's mit dieser Klage jetzt dann weiter daraus?
Also es gibt bei Prozessen vor dem EuGH nur eine Anhörung. Das ist die, die es jetzt gegeben hat. Dann kommen die Schlussanträge der Generalanwältin am 29. Juni. Da haben wir schon einen Termin. Und danach kommt dann das Urteil. Für die Urteilsverkündung haben wir allerdings noch keinen Termin.
Das heißt, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Aber was ihr tatsächlich habt, das ist eine aus einer weiteren Pressemitteilung zu entnehmen, die Woche von euch verschickt wurde, ist, dass ein Verwaltungsgericht in Hamburg ja auch die Rechtmäßigkeit der Fingerabdruckpflicht so ein bisschen bezweifelt, und zwar ganz konkret im Einzelfall. Wie läuft das oder wie ist das genau zustande gekommen?
Ja, dort hat eine Einzelperson geklagt und hat gesagt, diese Pflicht ist ja gerade vor dem EuGH. Ich will jetzt ich brauche einen neuen Personalausweis, aber ich will meine Fingerabdrücke nicht abgeben, und hat tatsächlich in erster Instanz, muss man allerdings dazu sagen, also das Urteil kann später noch gekippt werden, hat aber jetzt in erster Instanz vom Verwaltungsgericht Hamburg Recht bekommen, und die haben gesagt, wir sehen diese ganzen Argumente, die auch wir als Digitalcourage hervorgebracht haben in unserer Klage, wir stimmen dem völlig zu, haben sich da unserer Argumentation angeschlossen und haben deshalb gesagt, diese Person, die jetzt hier geklagt hat, soll einen Personalausweis bekommen ohne Fingerabdrücke, befristet für ein Jahr.
Das heißt tatsächlich, dass es für Einzelpersonen gerade während diese Klage läuft eigentlich tatsächlich zumindest mal in der Theorie möglich ist, das hinzubekommen, derzeit wieder einen zu bekommen ohne Fingerabdrücke. Das ist ja eigentlich auch schon eine sehr spannende Erkenntnis, dass so allein diesen Rechtsweg einzuschlagen solche Räume öffnet an der Stelle. Was passiert ganz konkret, wenn ihr diesen Prozess jetzt dann vor dem Europäischen Gerichtshof gewinnt? Ist im Wesentlichen die Abschaffung der Verordnung oder nur die Einschränkung?
Also ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu dem Fall in Hamburg. Mhm. Genau, es gibt jetzt diese Möglichkeit, das ist aber eine ganz, ganz wackelige Kiste, weil wie gesagt, es kann in zweiter Instanz wieder kassiert werden, und es kann natürlich sein, auch dass ein anderes Verwaltungsgericht das ganz, ganz anders sieht und das einfach ablehnt. Also es hat dieses Urteil gegeben, wer das selber versuchen möchte, kann das machen, aber es hat schon ein großes, auch finanzielles Risiko. Und es ist nicht gesagt, dass es tatsächlich funktioniert. Das möchte ich gerne nur noch mal dazu sagen. Genau, und was passiert in unserem Fall vor dem EuGH, wissen wir natürlich nicht. Es kann sein, dass das Urteil das komplette Gesetz kassiert und sagt, die ganze Verordnung, so wie sie da steht, ist nicht mehr haltbar. Das würde automatisch heißen, in unserem Fall, dass das deutsche Gesetz kippen müsste, das wäre dann auch nicht mehr haltbar, denn die deutsche Umsetzung dieser Speicherpflicht bezieht sich explizit auf die EU-Verordnung. Also steht quasi dabei, dass hier ist die Umsetzung dieser EU-Verordnung. Ohne EU-Verordnung macht das Ding also auch keinen Sinn mehr. Also kann sein, dass das Ganze kippt, kann aber natürlich auch sein, dass sie nur bestimmte Teile der EU-Verordnung kippen. Das wäre jetzt orakelt, das voraussehen zu wollen.
Und das wäre dann abhängig auch tatsächlich, auf welche konkrete Teile sich dann die deutsche Gesetzgebung auch beruft. wahrscheinlich.
Genau, also das kann man tatsächlich jetzt einfach noch ganz schwer sagen. Aber wie gesagt, wir sind optimistisch, dass das EuGH auf jeden Fall nicht sagen wird, ist alles okay, so wie es ist. Das lassen wir alles so, weil dafür, finde ich, waren die Nachfragen doch sehr kritisch und sehr zweifelnd der RichterInnen.
Also kann gehofft werden, dass das auch tatsächlich funktioniert oder passiert und diese Speicherpflicht wieder fällt. Aber ihr habt auch, wenn ihr diesen Prozess jetzt verlieren solltet, noch einen praktisch kleinen Punkt, wo es vielleicht doch nochmal auch zu Änderungen kommen könnte, weil ihr ja auch ganz konkret einfach Formfehler in der Gesetzgebungsverfahren, also formelle Fehler, angesprochen habt bei der Klage. Und das ist ja beim Verwaltungsgericht in Wiesbaden irgendwie noch zu verhandeln. Und die könnten ja nochmal unabhängig von der europäischen Verordnung für das deutsche Gesetz Auswirkungen haben. Wie sieht das ganz konkret aus? Gibt es da eine Möglichkeit, dass es da auch wirklich um die Fingerabdrücke geht? Oder müsste dann nur nachgebessert werden?
Also wenn die EU-Verordnung stehen bleibt dann und auch sozusagen so komplett stehen bleiben würde, was ich nicht glaube, dann heißt es natürlich tatsächlich, der deutsche Gesetzgeber wäre verpflichtet, dem auch nachzukommen. Also das in irgendeiner Form in deutsches Gesetz umzuformen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden, genau, kann dann quasi noch über unseren Einzelfall entscheiden. Aber ja, wir hoffen doch sehr, dass das EuGH da schon ein bisschen nachhaltiger und auf größerer Ebene was dazu zu sagen hat.
Zu hören war ein Interview mit Julia Witte von Digital Courage. Die nächste Station auf dem Klageweg ist die Veröffentlichung der Schlussanträge der Generalanwältin am 29. Juni 2023. Ein Termin für die Urteilsverkündung steht noch nicht fest. Aufgeschreckt von der Absicht der Regierung, ein Gesetz über die Registrierung als ausländische Agenten zu machen, das alles sehr an ein entsprechendes Gesetz in Russland erinnert, sind viele Menschen in Georgien die letzten Wochen auf die Straße gegangen und die Regierung sah sich nach einiger Taktiererei und Polizeieinsätzen schließlich gezwungen, das Gesetz abzusagen. Viktoria Balon von Radio Ech hat mit Maja Targa-Matze gesprochen. Sie ist Vorstandsmitglied der Association of European Studies for the Caucasus und Vorsitzende des ukrainisch-georgischen Clubs. Jan Ketmann von Radio Dreieckland hat daraus folgenden Beitrag gestaltet.
Anfang März verkündete die von der Partei Georgischer Traum getragene Regierung in Tiflis, ein Transparenzgesetz verabschieden zu wollen. NGOs und Journalistinnen müssten sich demnach unter dem Label ausländische Agenten eintragen lassen, sofern sie 20% ihrer Einkünfte oder mehr aus dem Ausland generieren würden. Dies erinnert an ein ebensolches Gesetz in Russland, das zu den wichtigsten Mitteln gehörte, mit denen Putin Kritik an seiner Herrschaft und ihrer mythisch-nationalistischen Ideologie unterdrückt hat. Hinter der Partei Georgischer Traum steht nach allgemeiner Auffassung der schwerreiche Geschäftsmann Bizina Ivanishvili. Ivanishvili wurde 2021 in den geleakten Pandora Papers als Direktor der oder Begünstigter von Briefkastenfirmen in Steueroasen geoutet. Sein Vermögen wurde vor 10 Jahren auf über 6 Milliarden Dollar geschätzt. Dass eine sehr wahrscheinlich von ihm dominierte Partei nun auf Transparenz bei den Einkünften von Medien bzw. Journalistinnen pocht, ist ein Witz der besonderen Art. Nächstes Jahr stehen Wahlen in Georgien an, und für viele ist der georgische Traum bereits wieder ausgeträumt, die Partei könnte die Macht verlieren. Da wäre es naheliegend, sich vorher kritische Stimmen vom Halse zu schaffen, zum Beispiel mit einem Gesetz, das sich in Russland schon einmal im Sinne der Macht bewährt hat. Nach heftigen Protesten hat die Regierung ihr Vorhaben zunächst zurückgezogen, doch es gibt skeptische Stimmen, die meinen, dass die Sache noch nicht zu Ende ist. Auch Russland hat sich mittlerweile mit einer Drohung unverhohlen eingemischt. Meine Kollegin Viktoria Balon von der russischen Redaktion Radio Ech hat über das Gesetz und die Proteste ein langes Interview mit Maja Targa-Matze geführt. Maja Targa-Matze ist Vorstandsmitglied der Association of European Studies for the Caucasus und sie ist Vorsitzende des ukrainisch-georgischen Clubs. Das ganze Interview könnt ihr auf Englisch im Programm von Radio Ech bei Radio Dreieckland hören. Im Folgenden senden wir übersetzte Ausschnitte aus diesem Interview.
Die georgische Gesellschaft und auch ich selbst haben erkannt, dass dieses Gesetz ein Schritt zur Errichtung eines Regimes sein würde und auch ein Schritt weg von der EU. Deshalb waren wir alle sehr beunruhigt. Ich kann nicht sagen, dass wir Angst gehabt hätten. Wir wussten einfach, dass wir für unsere Rechte kämpfen sollten.
Nun erzählt Maya Tager-Matze von einem ersten Täuschungsversuch.
And moreover, they have been telling that this law is the translation of USA Foreign Agents Registration Act, FARA, which have been.
Sie haben gesagt, dieses Gesetz sei eine Übersetzung des amerikanischen Foreign Agent Registration Act, der 1938 in den USA implementiert wurde, um Nazi- und Sowjetpropaganda zu unterbinden. Aber dieses Gesetz in den USA richtete sich nicht gegen gemeinnützige Organisationen oder gegen irgendeine Art von Medien. Aber in Georgien, wo sie das Gesetz zum Teil wirklich ins Georgische übersetzt haben, waren auch die Medien und der Teil der Gesellschaft, der nicht zur Regierung gehört, eingeschlossen.
Hier in Georgia, it included non-governmental civil society as well as the media.
Weiter führt Maya aus, dass das US-Gesetz seinerzeit hauptsächlich verlangte, dass sich die Vertreter ausländischer Parteien registrieren lassen müssen. Auf Nachfrage von Victoria Banon von Radio Dreieckland sagt Maya, dass sich ihre Organisation bzw. sie selbst auch hätten registrieren lassen müssen und dass sie absolut nicht gewusst hätte, welche Folgen das für sie gehabt hätte. Weiter führte Maya aus, dass die Pflicht, sich als ausländische Agenten zu registrieren, ganz verschiedene Leute getroffen hätte. Denn auch Pflegeheime und selbst Winzer würden Hilfen aus dem Westen bekommen. Doch es kam anders.
Can you imagine each day people have been going to the backside of the parliament from where all of this parliamentaries are stepping into, and we have been not such a huge crowd, but still we have been very loudly protesting against it. And then it had been the morning of the 7th of the March, and by the time they had this discussion there in parliament about this law.
Jeden Tag gingen wir zur Rückseite des Parlaments, wo die Parlamentarier ihren Eingang haben. Wir waren keine so große Menge, aber wir haben sehr laut protestiert. Am Morgen des 7. März wurde im Parlament über das Gesetz diskutiert, aber plötzlich hieß es, das Gesetz werde erst nächste Woche diskutiert oder irgendwann diskutiert und die Leute begannen nach Hause zu gehen oder zu ihrer Arbeit. Eine Stunde später rief mein Freund an und sagte, komm schnell, es war eine Lüge, sie reden über das Gesetz. Und der erste Schritt zu seiner Implementierung wurde schon vollzogen. Dieses Verhalten führte zu großer Wut in der georgischen Gesellschaft und am Abend hatten wir eine riesige Demonstration und die Hauptstraße der Hauptstadt war blockiert. Die Leute sagten, wir wollen dieses Gesetz nicht. Wir wollen nicht die Sklaven Russlands sein. Wir wollen ein Teil der EU sein.
Against this rule that we are not slaves of Russia, that we want to be part of you.
Die Art, wie die Regierung versuchte, das Gesetz durchzubringen, fachte das ohnehin vorhandene Misstrauen nur weiter an. Wichtig war auch, dass die EU erklärte, dass Georgien keine Beitrittsperspektive hätte, wenn das Gesetz implementiert würde. Vom Kandidatenstatus ist Georgien allerdings auch ohnehin noch entfernt. Das liegt nicht nur an Georgien und der EU, sondern auch an Georgiens Konflikt um Abchasien mit Russland. Wie viele Menschen auf der Demo waren, konnte Maya nicht sagen.
Do you know approximately how many people there were?
Hundreds of thousands, you know. It had been full. I can't say how many there have been, because, you know, in Georgia media have a different numbers. But it had been extremely big amount of people and a lot of students again, a lot of school children, a lot of families again. And, you know, I would share my personal opinion, my friends that have been standing directly near the parliament, there have been the big concentration of the people, and people have been claiming that we don't want Russia, that we want EU. There have been we have been singing Georgian hymn, also Ukrainian hymn have been played several times, and suddenly people start to say that the special forces came. Special forces came, but
Hunderttausende, es war voll. Ich kann nicht genau sagen, wie viele es waren, denn die georgischen Medien haben verschiedene Zahlen. Es war eine extrem große Zahl von Menschen und viele Studierende, viele Schülerinnen und Schüler und Familien. Die Leute haben erklärt, dass sie Russland nicht wollen, sondern die EU. Wir haben die georgische und die ukrainische Hymne gesungen und plötzlich haben die Leute gesagt, dass die Spezialkräfte kommen. Die Spezialkräfte kamen, aber niemand außer den Schwangeren und den Frauen mit Kindern ist gegangen. Dann haben sie angefangen, diese Gasbomben auf uns zu werfen. Zunächst haben sie sie nur in der Nähe des Parlaments geworfen. Ich stand bei dem Gymnasium an der linken Seite des Parlaments. Dort standen vor allem ältere Leute, Frauen und einige Studenten. Also haben sie die Gasbomben auf uns geworfen. Und es war eine schreckliche Erfahrung. Ich begann zu bluten, wir begannen zu husten und die Kehle, jedes Organ in uns wurde ganz trocken. Ich weiß nicht, was für ein Gas es war, aber ich bin sehr stolz auf die Leute, denn niemand fing an zu rennen. Wir haben uns auch gegenseitig gesagt, dass niemand rennen sollte. Geht, aber rennt bitte nicht. Auf diese Weise haben wir sehr schlimme Dinge vermieden. Wir kamen zu einer anderen Straße, wo wir stehen blieben und sahen, dass die Hauptstraße, die Rustaveli, in extrem hohen, weißen Rauch gehüllt war. Dann sind Leute, hauptsächlich Männer, zurückgegangen, um den Kampf fortzusetzen. Das ging so bis 6, 7, ja sogar 8 Uhr am Morgen. Insbesondere am Morgen haben die Spezialkräfte angefangen, sie festzunehmen. 133 Leute wurden festgenommen. Das konnte man auch alles live im Fernsehen sehen. Am nächsten Tag hat dann die Regierung erklärt, dass sie das Gesetz zurückziehen wird, aber dass dies einer speziellen Prozedur bedarf, dass sie nochmal abstimmen, aber um das Gesetz zurückzuziehen. Die Leute haben aber der Regierung misstraut und am selben Abend, es war der 9. März, stand sogar eine noch größere Menge auf dem Rustaveli und verlangte, dass das Gesetz sofort zurückgezogen wird. Am nächsten Morgen hatten sie dann eine Sitzung im Parlament und sie haben dafür gestimmt, das Gesetz nicht anzunehmen. So haben wir gewonnen.
And overall the amount of those captured persons have been 133, as I remember. And it all have been shown in live on TV. And on the next day the government announced that they will withdraw this rule. But it needs a special procedure to be made in parliament that they still should vote, but now to withdraw it. And people didn't trust it, the government, and at the same evening, it had been 9th of the March, even more bigger crowd have been standing there at Rustaveli. And they have been asking to withdraw this rule, to take this rule directly. So on the next day, in the morning, there have been a session. And yeah, they voted to not to apply this rule anymore. So we won.
Dem Kreml hat das offensichtlich nicht gefallen. Die Vertretung Russlands auf der Krim warnte am 10. März vor einem Sturz der Regierung in Tiflis und schrieb dann:
Wir empfehlen dem georgischen Volk, sich an eine ähnliche Situation in der Ukraine im Jahr 2014 zu erinnern und wozu sie letztendlich geführt hat.
Versehen ist der Tweet mit dem Hashtag Think Twice. Eine Anspielung auf die Maidan-Revolution in der Ukraine und eine ziemlich unverblümte Drohung, mit Georgien genauso zu verfahren wie mit der Ukraine.
Der Beitrag wurde von Radio Dreieckland gestaltet. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Weltempfänger und CC-Musik von Garner Wutka. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.infomagazin.de. fro.at oder cba.fro.at. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.